Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und als ich nach dem Darmstadt-Spiel gefordert habe, wir müssen jetzt dringend mal eine neue Serie starten, war nicht gemeint, jetzt alle Spiele in Überzahl 1-2 zu verlieren. So, um das nochmal klarzustellen, bevor hier ein Jinx-Verdacht aufkommt. Herzlich willkommen zum Worum-Podcast, Folge 181. Jan, du bist da.
Ich bin da und stehe Gewehr bei Fuß, um mal in der martialischen Sprache zu bleiben. Es ist Freitag mittlerweile und wir haben gar nicht mehr so lange bis zu unserem Spiel bei Union Berlin. Aber first things first. Wie geht's denn dir? Ich hab mitbekommen, du bist so ein bisschen müde, ne?
Ja, ich bin irgendwie müde und irgendwie auch so ein bisschen nölig und ja, ich bin komplett durchgenudelt hier von der Woche, kann man sagen. Und jetzt aber mit preußischer Disziplin, ja. Mein Lieber.
Ja, genau.
Wir haben es versprochen, es kommt noch eine Folge. Ja, wir haben lange auf Zeit gespielt, sag ich mal, diese Woche, weil es nicht anders gepasst hat. Bei dir war ja auch stressig. Ja. Aber morgen ist schon das Spiel. Wir spielen bei Union. Und da ist eine Folge ja jetzt wohl noch das Mindeste, weil danach beginnt ja auch die Länderspielpause.
Stimmt.
Insofern kein unwichtiges Spiel, auch um zu wissen, worüber dann gesprochen wird, ja, welche Säue durchs Dorf getrieben werden die nächsten zwei Wochen. Abstieg oder Europa. Dazwischen gibt's ja wenig. Aber wie geht's dir denn? Wie hast du denn die Niederlage, die wir ja zusammen gesehen haben? Mhm. Ja, das war der schöne Teil. Wie hast du denn das weggesteckt?
Ja, Dortmund ist eine von den Mannschaften in der Bundesliga, wo ich halt dann mehr oder weniger schulterzuckend aus solchen Spielen rausgehe. Bin immer noch in dem guten alten Abstiegsjahre-Modus, dass alles, was keine Schraube gegen die Champions League Teams mit sich bringt, immer erstmal als nicht allzu schlimm wahrgenommen wird. Trotzdem rückblickend muss ich sagen, waren wir uns ja im Stadion eigentlich auch einig, da wäre mehr drin gewesen mit etwas mehr Konsequenz. Deswegen, ich habe mich kurz danach geärgert, habe die Woche jetzt aber ohne größere Gedanken an diese Niederlage verbracht und bin ehrlicherweise jetzt allerdings in den Modus gewechselt, irgendwie innerlich, und das ist zugegebenermaßen dann eine typische Siegertnummer, aber innerlich wieder in dem Modus zu sein, jetzt die nächsten zwei Spiele entscheiden darüber, wo es hingeht. So, da bist du ja deutlich entspannter als ich, aber bei mir geht schon wieder der Stift.
Ja, okay. Vielleicht, weil ich dieses Gejaule alle zwei Wochen höre. Ja.
Die nächsten zwei Wochen, jetzt wieder die nächsten zwei Wochen.
Ja, wie gesagt, also so ganz große Veränderungen in der Tabelle. Jetzt haben wir zwei Spiele verloren, davor unentschieden gegen Darmstadt, also drei Spiele nicht gewonnen und sind trotzdem noch Zehnter.
Ja.
Also ganz so dramatisch sind die Ups und Downs ja bekanntermaßen nicht in dieser Saison zum Glück. Aber um das nochmal aufzugreifen, was du gerade meintest, ich bin schon froh, wenn es keine Schraube gibt. Ey, wenn es die rote Karte für Sabitzer nicht gegeben hätte, dann wäre die Schraubengefahr aber doch groß gewesen.
Ja, das stimmt.
War zumindest mein Eindruck im Stadion, weil in der ersten Halbzeit, bis wir dann in Überzahl kamen, haben wir uns zwar bemüht und haben auch ganz gut mitgespielt, aber man hat halt auch schon gemerkt, fand ich, dass Dortmund da sich keine Blöße geben will und sich fest vorgenommen hat, diesen Pflichtsieg einzufahren. Und so sind sie auch aufgetreten, fand ich. Ja. Und ich hatte eigentlich wenig Hoffnung während der ersten Halbzeit, dass wir da was holen können. Ende des Spiels allerdings, ne, in Überzahl dachte ich schon, auch ein 2-2 wäre schon noch irgendwie drin gewesen.
Ja, genau. In die Richtung wollte ich auch, ne? Also die Tatsache, und das fand ich dann ehrlicherweise, habe ich auch nicht verstanden, dass Dortmund halt wirklich einfach nur noch mit dem Abwehrriegel aus der Kabine kommt. Ja. Da habe ich dann schon gedacht, so, okay, wenn sich das mal nicht rächt.
Ja.
Wie so oft, wir hätten es konsequenter und final dann auch drückender spielen müssen. Und die Tatsache, dass wir dann halt eben hinten raus auch defensiv gerade personell noch flickschustern mussten, war dann nicht gerade zuträglich. Insofern kommen. Also gegen Dortmund 2-1 zu Hause zu verlieren, das passiert auch besseren Mannschaften als uns. Insofern, ich gucke ehrlicherweise jetzt wirklich in erster Linie auf die nächsten Aufgaben.
Ja, okay. Bin ich bei dir, gehe ich mit. Trotzdem, lass uns nochmal kurz chronologisch durchgehen. Ja. Ne? Denn eine Sache, da waren wir uns relativ schnell einig, danach wurde es aber dann doch ja, recht umstritten diskutiert. Ey, beide Tore gehen auf Zetti, oder ja, nicht? Also zumindest teilweise. Sag mal aus deiner Keeper-Erfahrungssicht. Also das erste ist, also tut mir leid, das muss nicht fallen, das Tor.
Nee, und also das erste finde ich sogar fast noch eine größere Aneinanderreihung unglücklicher Umstände. Aber er sieht einfach bei beiden nicht gut aus. Und ich habe es auch direkt im Stadion, meinte ich ja direkt zu dir, ne? Nach beiden Toren, da sieht Zetti ja nicht gut aus. Ich habe dann im Nachgang befremdlicherweise auch, also Fernsehkommentatoren und so, die dann sagten so, ja, ist nicht zwingend sein Ding, wo ich halt dachte so, ja, tut mir leid. Also ich habe mir die beiden auch nochmal in der Wiederholung angeguckt.
Ja.
Das erste, ja, das ist ein Flatterball von Brandt, aber der schießt halt aus 18 Metern, freie Sicht. Ja. Zetti kriegt beide Fäuste dran und dann darf der Ball einfach nicht senkrecht runter im Fünfer, richtig, auftrumpfen und malen vor die Füße fallen.
Richtig, ja, gerade wenn du ja merkst, dass es ein Flatterball ist, ja, dann gehe ich doch auf Nummer sicher und box den nicht nach unten. Ne? Dass dann dieser Fallrückzieher oder ne, dieser Seitfallzieher, also das Tor von Marlin, dass er den dann auch noch durch die Beine, ja, genau, kriegt, ist natürlich dann noch doppelt unglücklich. Das ist dann kein Fehler, ne? Aber tut mir leid, du darfst in der Bundesliga so einen Ball nicht nach vorne in den Fünfer boxen. Ja, genau. Das geht nicht.
Den muss er zu uns, ja, in Block boxen.
Ja, ja, so. Hätte ich den Rebound, hätte ich geholt.
Ja, ich auch.
Ne? Auf jeden Fall.
Egal. Aber und im zweiten, und da sind wir dann ja auch, ja, das ist eine geile Aktion von Sancho, aber Alter, der geht ins kurze Eck. Und zwar geht der ins kurze Eck in einem Winkel, wo Zetterer eigentlich ganz gut steht. Also er ist ja aus, er ist ja weg von der Torlinie in Richtung des ballführenden Spielers. Der Winkel ist jetzt auch nicht komplett verquer, aber Sancho schießt ihn halt ins kurze Eck. So, ja, und das darf dir nicht passieren, ey.
Er verlädt ihn halt, ne? Und das darf halt nicht passieren, dass du, Zetti spekuliert halt, ne? Mhm. Er spekuliert auf den Pass und macht zu früh die Torwartecke auf. Ja. Und das merkt Sancho und tut mir leid, aber das darfst du ihm auch als Bundesliga-Torwart nicht anbieten.
Nicht so im Spieler, ja, genau.
Ne? Also dann nimm lieber in Kauf, dass der Ball in die Mitte gepasst wird. So, aber das ist zu einfach.
Ja, das ist zu einfach, ne? Genau.
Abgesehen davon lässt sich natürlich auch, und da hatten wir auch schon vorher unsere Angst geäußert, dass Malatini da natürlich Lehrgeld bezahlt, aber wobei man natürlich, ja, okay, wobei man sagen muss, ne, wer weiß, ob es da nicht vielen anderen Bundesliga-Verteidigern genauso gegangen wäre. Ja. Das war halt auch eine geile Bewegung von Sancho, ja, muss man sagen, ne? Geil ausgewackelt und dann schnell Tempo aufgenommen. Die Frage ist halt, ob du als erfahrenerer Bundesliga-Verteidiger es anders machst als Malatini und einen Schritt weiter weg bleibst, ne? Damit er dich nicht mit einer Körpertäuschung stehen lässt, ja, ne? Und dann, dass du ihm nicht die Möglichkeit bietest, ja, mit einer Körpertäuschung vorbeizugehen, sondern ihm ein bisschen Abstand lässt, ne, und ihm zwar den Ball am Fuß lässt, aber zumindest ausschließt, dass es so billig ist.
Ja, genau, also den Laufweg, ne, halt in erster Linie zumachen, ne, und nicht, ja, nicht wie so ein, und das ist jetzt gar nicht so schlimm gemeint, wie es sich anhört, aber halt nicht wie ein Jugendspieler irgendwie auf den Ball zu gucken und sagen, haben, ja.
Genau.
Sondern so ein bisschen abzuwarten und zu gucken, okay, turn so viel rum, wie du willst, vorbeikommst du nicht.
Ja. Richtig. Und das ist halt wirklich, ne, und man hat ja auch wieder die ganzen geilen Ansätze von Malatini gesehen, ne, die Schnelligkeit, der Zweikampf, auch sauberes Passspiel und so weiter, kann der alles. Aber das ist genau dieses Lehrgeld bezahlen, ja, ne, dass er es einfach zu gut machen will. Und er hat ja auch, er bringt ja die Griffe, er will in den Zweikampf und so, er ist, ne, er, ja, ist da, er ist präsent, aber er ist einfach grün hinter den Ohren. Ja. Und ja, lässt sich da dann relativ leicht aussteigen. Wie gesagt, Zetti hätte auch noch eine Chance gehabt, das war mir auch zu billig. Aber gut, okay, das sind Sachen, wo man danach nicht sagen kann, wie soll ich scheiße, das weiß man ja vorher, ne? Zumindest die Malatini-Geschichte. Was, mussten wir mitrechnen
und
sowas.
Und was halt auch dazu gehört ist, und auch das passt auch in diesem Spiel wieder, auf der anderen Seite hat Zetterer halt auch zwei, drei Aktionen, wo er uns im Spiel hält. Ne, ich kann mich an einen 1-gegen-1 gegen Marzen erinnern, wo er lange oben bleibt und dann letzten Endes das Tor verhindert. Ich glaube, gegen Adeyemi hat er auch noch eine gute Szene. Ja. So, also das ist dann letzten Endes eingepreist glaube ich, subsumieren kann man auch sagen, die Berichterstattung im Nachgang des Spiels von wegen Zeitnahme etc. verlängern und seinen Vertrag anzupassen, von mir aus gerne, denn im Großen und Ganzen, und darüber haben wir auch schon häufig gesprochen, macht auch mit dem, was Werner für den Fußball spielen lassen will, ein solcher Torwart deutlich mehr Sinn, und deswegen bin ich da im Großen und Ganzen auch dabei, den langfristig an den Verein zu binden, oder?
Absolut. Und niemand will hier eine neue Torwartdiskussion aufmachen. Nee, ne? Trotzdem gehört es natürlich dazu, zu erklären, wie wir diese Gegend, wie wir in Rückstand geraten. Ja. Ist natürlich bitter. Und vielleicht ist auch das noch Lehrgeld. Ne? Zetti ist 29, aber viel Erfahrung als Bundesliga-Keeper hat er auch noch nicht. Mhm. Vielleicht ist auch da, ähnlich wie bei Malatini, dieses Spekulieren in der Sancho-Situation, ne? Ist dann vielleicht eine Sache, die er das nächste Mal dann nicht mehr macht. Aber sei es drum, da sind auch gute Aktionen immer wieder dabei, und man kann jetzt nicht sagen, wir haben deswegen verloren, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber man muss es natürlich trotzdem benennen, und da muss man dann leider sagen, so. Und wenn du dann so mit 0-2 in die Pause gehst, ne, dann haben wir sozusagen das Glück, dass Sabitzer die rote Karte kriegt. Aber ja, und das dann, auch daran gab es ja viel Kritik, die Frage, warum wird dann nicht sofort in der Halbzeit gewechselt und offensiver und ne, so, konnte ich auch nachvollziehen, dass Ole Werner da erstmal gesagt hat, Leute, lass uns jetzt nicht gleich, ne, wir sind kurz vor der Pause, haben wir uns das 0-2 eingefangen, ja, durch so einen blöden Konter, ne, wo man ja auch noch sagen muss, das Gegentor entsteht durch so einen völlig blöden Fehlpass von Schmid, Mitte der gegnerischen Hälfte, und dann ist alles offen. Ja. Ja, also da war schon der erste Fehler. Aber dass sie dann erstmal gesagt haben, komm, wir machen erstmal ruhig, konnte ich nachvollziehen, ja, auch im Stadion, wir haben es beobachtet, es gab ja auch zwei, drei kleinere Umstellungen, zum Beispiel, dass mit Schweizer deutlich mehr nach vorne verschoben wurde. Ja. Ne? Also noch eine zusätzliche Anspielstation dann im offensiven Mittelfeld darstellen sollte. Das hat ja auch teilweise geklappt. Er hatte ja auch zwei, drei Abschlüsse. Aber ganz ehrlich, es hat uns wieder mal gezeigt, wo unsere Grenzen sind, das komplette Spiel. Ja, sowohl in der ersten Halbzeit, als wir gute Ansätze hatten, die zu packen, als wir zwar Ballgewinne hatten im Zentrum, was wir ja wollten, um dann schnell umzuschalten, aber wieder keinen Plan hatten, wie wir es ausspielen, wie wir es gefährlich zu Ende bringen und so weiter, ja, so, und in der zweiten Hälfte in der Überzahl, dann hat man dann auch wieder gesehen, dass halt einfach die spielerischen Lösungen gegen eine diszipliniert verteidigende Mannschaft wie Dortmund, was sie waren an dem Abend, ja, da sind wir einfach limitiert.
Das ist wirklich krass, und das ist eine Erkenntnis, ne, die mir auch jetzt beim Gucken der Nachberichte nochmal irgendwie so schmerzhaft deutlich geworden ist, ne. Die ist, also, was dieses, das ist jetzt sehr theoretisch, aber was dieses Team imstande wäre zu leisten, wenn du da einen Spieler drin hättest, ja, der verlässlich geile Ideen hat und auch einigermaßen gut ist in der Ausführung dieser Ideen, ja. Ja. Weil Schmiedi hat die Ideen, aber Schmiedi hat halt schmerzhaft viele Ungenauigkeiten drin, die solche Szenen dann schon im Keime ersticken. Woltemade, haben wir drüber gesprochen, ja, ist einer, der sich oft in diese guten Situationen bringt, aber dann in der finalen Ausführung einfach, keine Ahnung, zaudert oder sich nicht traut oder zweifelt oder whatever, sodass dir halt wirklich eben dieses kontinuierliche, deine Mitspieler in vielversprechende Abschlusssituationen bringen, einfach echt fehlt. Man muss auch echt mal sagen, die torgefährlichsten Szenen, die wir in den letzten Spielen hatten, waren geradlinige Einzelaktionen von Spielern wie Ndjinma. Oh gut, das Tor gegen Dortmund ist schön rausgespielt.
Ist dann
das Gegenbeispiel, ne? Aber diese klassischen aus dem Spiel heraus Situationen ist einfach das Verhältnis der Szenen, die sie schön rausspielen, hin zu Einzelaktionen führt zur Torchance, schmerzhaft ungleich. So. Wir haben ganz viele gute Szenen, wo wenn du drauf guckst und sagst, so die Großchancen von Werder, dann war das ehrlicherweise irgendwelche Einzelaktionen, wo Ndjinma, keine Ahnung, den Ball bekommt, zwei Leute aussteigen lässt und aus 20 Metern drauf wämst. So. Und da würde ich mir einfach wieder mehr Spielwitz wünschen im Spiel nach vorne und ja, dass wir da nun mit Keita einen Spieler im Kader haben, der das eigentlich oder der das in Teilen seiner Karriere wirklich zum Zungeschnalzen gut konnte und das derzeit aber einfach nicht drin hat, ist dann eine umso schmerzhaftere Erkenntnis, die wehtut.
Ich würde in einer Sache widersprechen. Ich glaube nicht, dass diese Problematik nur an einem Spieler liegt. Ja, so, dass da praktisch ein Spieler kommt, ein begnadeter Zehner und der spielt dann einen Zuckerpass nach dem anderen. Ich glaube, das ist zu einfach, ne? Sondern du brauchst auch die Leute, die du anspielen kannst, ja? Also du brauchst ja auch mehr funktionierende Abläufe, ja? So, da reicht ja nicht ein genialer Spieler, wenn keiner die Ideen versteht, ne? Und eigentlich war ja das Tor gegen Dortmund, war ja eigentlich genau das, was wir so vermissen, ja. Also dieser Pass von Duxch auf Schmied, ja, der ist ja, also ein Weltklasse-Pass. Also, weißt du, wie das Tor dann fällt?
Ja, wie Schmied, ja. Ja, genau, wie Schmied in den 16er so, geht und den Ball quer liegt, ja.
Genau, das war ja eigentlich genau so ein Modell mit den Räumen, wie es sein sollte, ja. Duxch als Stürmer lässt sich fallen, gegenläufige Bewegung, zieht den Verteidiger mit raus, öffnet den Raum. Schmied geht von der 10 in diesen Raum rein und dann kommt dieser, also der Pass war wirklich, der war großartig, der Pass, ne, der die komplette Abwehr zerschneidet und in diesem Moment läuft Ginma in der Mitte los und ist frei und alle wissen, wo der andere steht, wo er hinspielen kann und so weiter. Ja, so, das sind ja eigentlich, das ist ja so ein klassisches herausgespieltes Tor gewesen, wie Ole Werner sich das auch vorstellt. Ne? Das Problem ist, wenn das nur einmal klappt, ne? Wenn du nur einmal so durchkommst, dann ist das halt zu wenig. Und wenn das dann nur auf den Schultern von Duxch und Schmied ist, ja.
Aber das meine ich, ne? Also genau das meine ich, dass die Abläufe an sich sitzen müssen, damit du dich kontinuierlich in gute Abschlusssituationen bringst, um Torchancen zu generieren. Aber genau für die Phasen eines Spiels, wo das nicht gelingt, ist ja ein Spieler, der gute Ideen hat, Gold wert, weil der einfach, Spiele einen Stoß in eine Richtung geben kann, obwohl die Automatismen nicht greifen, weil Leute, weil die Zusammensetzung möglicherweise personell eine andere ist, wegen Sperren oder wegen Verletzungen, ja. Und dann hast du halt eben, wenn du einen Spieler im Kader hast, der diese Ideen hat, der diese Fähigkeiten hat, Pässe zu spielen, trotzdem eine zusätzliche Option, die Spieler auch in deine Richtung ziehen kann, wenn die Automatismen nicht greifen. Das, ja. Also darauf wollte ich halt hinaus, ne. Und schade, dass wir so jemanden im Kader haben, der das aber derzeit nicht drin hat. Im Übrigen bin ich zum Beispiel auch jemand, der sagt, Staye war eine Zeit lang bei Werder auch einer, der diese Pässe drin gehabt hat. Staye hat in einer anderen Funktion hat der Phasen in der Saison gehabt, wo der kontinuierlich Traumpässe gespielt hat. Steckpässe, ja, Leute freigespielt hat, auch Leute zu Laufwegen durch seine Pässe gezwungen hat. Das sieht man halt auch kaum noch. Ja. Und also ich gebe dir nur als Beispiel so, dass, wenn du dich noch erinnerst, das 4:1 in Berlin letzte Saison. War ein Spiel zum Beispiel, da hat Staye gefühlt, glaube ich, 4 oder 5 Schnittstellenpässe gespielt, die unfassbar waren. Ja? Also der kann das auch, ist aber durch die veränderte Statik im Spiel wahrscheinlich bei Werder einfach nicht mehr in der Lage oder bringt sich selbst nicht mehr in die Position, das machen zu können oder zu sollen. Also ich find's einfach ärgerlich, dass wir per se eigentlich immer irgendwie mithalten können, aber die Spiele letzten Endes nicht mehr auf unsere Seite ziehen, weil wir eben diese Geistesblitze nicht mehr haben. So, und da siehst du halt dann ganz besonders, wenn Duxchi in einem Formtief ist, würde ich immer noch behaupten, dass er das ist, ja, dann fehlt dir halt eben auch diese Straßenfußball-Genialität, die ihn dann oft zum spielentscheidenden Faktor gemacht hat.
Ja, oder beziehungsweise uns auf ein Level heben kann, ja, ne? Genau. Dass wir ohne ihn nicht hätten. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich merke schon, du willst auf das Thema Naby Keita, ne? Denn eigentlich war ja vor der Saison der Plan, und wir wussten ja, dass das auch schon letztes Jahr unser Problem war, ne? Dass im Zentrum Umschaltgeschwindigkeit, Genauigkeit, wie soll ich sagen, Torgefahr, ja, und Zug zum Tor fehlten ganz häufig. Ne? Und eigentlich vor der Saison der Plan war, Naby Keita zu holen, um genau dieses Puzzlestück, ne, im Zentrum, genau, reinzusetzen und uns diese spielerische Qualität zu geben. Ja. Ne, jetzt haben wir die Folge genannt, allerdings auch schon relativ früh, so ganz aktuell ist der Titel nicht mehr, aber wir können, es ist eine gute Diskussionsgrundlage.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Folge 181 heißt Unten durch.
Genau. Und das war ja nicht nur ein guter Titel für den Anfang dieser Woche, sondern ehrlicherweise ja auch schon ein guter Titel für die Spekulation der letzten Wochen. Ja, also Stichwort Mickys Theorie über Tischtuch ist zerschnitten. Ja.
Ja.
Das ist ja was jetzt nicht erst aufgeploppt ist mit der Tatsache, dass Naby Keita ein weiteres Mal gegen Dortmund nicht eingewechselt wurde, sondern einfach die Vermutung und der optische Eindruck, dass da Dissens.
Ja.
Dissens herrscht.
Ja. Dicke Luft, könnte man auch sagen. Dicke Luft. Unten durch könnte natürlich auch das Innenband von Niklas Stark sein.
Und das Syndesmoseband von Marco Friedl.
Ja, das ist so. Oh Mann, Niklas Stark, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Ey, wir haben immer wieder gesehen, man hat da wieder zwei Spiele. Das ist ja schon nicht schlecht, ohne Verletzung. Ja. Und zack, ey, Mann, wie bitter ist das denn? Das tut auch richtig weh, weil ich fand, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht.
Ich wollte es gerade sagen, der hat mir so gut gefallen.
Niklas Füllkrug abgemeldet.
Ja.
Das komplette Spiel über.
Entnervt, ne, ausgewechselt in der 60. oder wann das war.
Richtig, ja. Bei Jung und Stark abgemeldet. Das war richtig gut und das war natürlich wirklich bitter und tat doch ziemlich weh. Nicht nur ihm, sondern auch schon beim Zugucken. Ja, ja, und unten durch, dann nach dem Spiel kamen dann die Fragen an Ole, ne, in der Pressekonferenz, wo er da saß mit Terzic. Was ist denn mit Keita? Warum spielt denn Keita? Er ist doch jetzt, wäre doch jetzt für dieses Spiel genau der Mann gewesen und so. Und Ole war sowas von sichtlich genervt, also wirklich wie so, wie soll ich sagen, wie so ein enttäuschter Papa, ja, wo ihm sein Sohn fünfmal versprochen hat, ich mach's nicht mehr, aber dann macht das doch wieder und wird wieder erwischt. Ja. Und wurde dann gefragt, woran liegt das denn? Und Ole sich da wirklich auch, ja, also da war man dann schnell bei Hashtag unten durch. Meinte, ja, dann, ne, der hat trainiert nicht, dann war er hier, hat er da wieder ein Problem, dann war er Montag nicht beim Training. Also es wirkte so, was er transportiert hat, war, er drängt sich nicht auf, er bietet sich nicht an, er ist mehr beleidigt als motiviert, ja. Und das klang wirklich nach Tischtuch zerschnitten. Ja.
Woher kommt deine Lesart, er strengt sich nicht an? Also war das einfach nur so der Vibe, den du aufgegriffen hast, oder hat er noch was in die Richtung gesagt?
Nee, er hat das eher so zweideutig formuliert. Okay. Montag war er dann nicht beim Training. Ja, warum war er denn nicht da? Ja, weiß ich, ja, er hatte wohl irgendein Problem. Okay. Ne? Und solche Geschichten. So, das war am Stand Samstag oder Sonntag, ne, wo es wirklich danach aus, dann kamen ja auch die Gerüchte, geht er jetzt nach Amerika und so weiter, hat das überhaupt noch Sinn und so. Und dann gab es ja aber, das kannst du jetzt besser erzählen, doch offenbar so eine Art Krisentreffen und es war ein bisschen Entwicklung drin in dieser Causa Keita.
Ja, wobei, also das, ich weiß gar nicht, ob es ein Krisentreffen gab. Wahrscheinlich gab es in erster Linie ein Krisentreffen zwischen Ole Werner und Clemens Fritz, in dem Clemens Fritz gesagt hat, lieber Ole, wir müssen in Sachen Keita vielleicht auch nach außen hin etwas.
Nee, es gab ein Treffen, haben sie gestern auch auf der PK nochmal bestätigt, ein Treffen zwischen Ole, Fritz, Keita und Keitas Berater.
Ja, das war aber vor 2,5 Wochen und davon hatten sie auch schon vor einer Woche erzählt von dem Treffen. Deswegen sage ich, also es gab jetzt kein aktuelles offenbar, wo, sondern Clemens Fritz bezog sich jetzt auf der Pressekonferenz zum Spiel gestern nochmal explizit auf dieses Treffen vor 2,5 Wochen, wo ja Clemens Fritz damals auch schon gesagt hat, also mit Naby ist alles fein. So Naby versteht die Problematik, Naby will sich reinhängen, Naby will hier bleiben, der fühlt sich wohl. Und das war halt einfach dann das Problem der Dissonanz zwischen dem, was Clemens Fritz über das Treffen mit Naby Keita und seiner Berateragentur, über die Einstellung von Naby Keita sagt und was Ole Werner dann auf so Pressekonferenzen, wie du sie gerade zitiert hast, eben irgendwie mehr oder weniger auch transportiert. Deswegen Das Auftreten und die Äußerungen von Ole Werner gestern auf der Spieltagspressekonferenz zum Thema Navigator waren deutlich differenzierter und viel mehr in diesem Tenor, den Clemens Fritz ja ohnehin auch schon angeschlagen hat.
Genau, ja. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass dann vielleicht unten durch nicht mehr zu 100% passt, ja, weil das auch auf mich den Eindruck gemacht hat, gestern die Pressekonferenz, dass man es zumindest auch mal miteinander versuchen will. Ja, so. Und Ole Werner aber trotzdem sagte, er hat im Moment nicht die Wettkampfhärte, er hat nicht das Tempo, ne, er ist nicht in der körperlichen Verfassung, dass er Bundesliga spielen kann, er ist nicht in unseren Abläufen drin. Ja. Ne? Er versucht da jetzt reinzukommen, er macht Extraschichten. Also es klang so, wie der Junge nimmt jetzt Nachhilfe, gibt sich Mühe, ja, und kriegt noch eine Chance. Ja, und er sagte auch, Kater ist jetzt auch im Kader gegen Union. Nach Startelf klang es aber nicht. Das alles kann ich komplett nachvollziehen von beiden Seiten. Also Kader war beleidigt, vielleicht ein bisschen zu dievenhaft, ja, und hat sich vielleicht daran erinnert, was Werder ihm versprochen hat, um ihn zu überreden, hierher zu kommen, nämlich du bist der neue Star und alles baut sich um dich herum, bauen wir eine Mannschaft und alles ist auf dich ausgerichtet. Und da war er vielleicht dann nach dem Afrika-Cup von ausgegangen, dass das immer noch gilt.
Ihr spielt Fußball und mit der Orange. Erinnerst du dich noch?
Ja.
An den Überzeugungsmove der Werder-Verantwortlichen, wie sie Navigator zu Werder gelotst haben.
Erzähl nochmal bitte.
Das hatten wir damals in der Folge, hattest du das, glaube ich, erzählt, weil du das mitbekommen hattest, dass sie Navigator gekriegt haben, mit dem Bild, wir möchten wieder, dass du dich so wohl mit dem Fußball fühlst wie damals in deiner Kindheit, als ihr mit Orangen Fußball gespielt habt, so jetzt paraphrasiert, sinngemäß.
Ja.
Ich bin da auch in der Einschätzung komplett bei dir. Also Nabi scheint trotz allem einigermaßen immer noch bei der Sache zu sein, finde ich. Auch wenn das dann letzten Endes jetzt nochmal nachdrücklich über ein Treffen auch mit seiner Berateragentur laufen musste und Werder ihm nochmal verdeutlicht hat, worauf sie eigentlich bei ihm hoffen und Wert legen. Aber, und das fand ich ganz interessant, die Deichstube hat dazu dann auch gestern nochmal irgendwie so ein separates Video hochgeladen, wo sie ihn beim Training so ein bisschen beobachtet haben. Und das ist ja mal ganz interessant, wenn man das mal so ein bisschen, zumindest so schlaglichtmäßig so ein bisschen sieht. Und der ist halt schon auf dem Platz auch nach wie vor. Also das wirkt jetzt nicht zu 100% lustlos. Und der lacht mit den Leuten und man sieht auch nach wie vor, was für ein krasser Fußballer das einfach ist.
Ja.
Und im Übrigen greift hier auch das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, wo wir gesagt haben, okay, Ole Werner ist da einfach ein Stück weit auch im besten Sinne wahrscheinlich, aber auch an diesem Punkt Prinzipienreiter. Und er sagt halt, und davon ist er ja dann ehrlicherweise auch überhaupt nicht abgerückt, er sagt halt, warum soll ich jetzt einen Spieler reinschmeißen, der im Training immer wieder fehlt, weil er irgendwie Zipperlein hat, ja, und auch immer wieder den Eindruck erweckt, dass er diese Wettkampfhärte nicht hat, während sich andere junge Spieler im Training immer zu 120% reinknallen, ja, dann final keinen Platz in der Startelf haben, aber sich eben natürlich auch aufgrund ihrer Trainingsleistung Hoffnung machen, im Spiel eingewechselt zu werden.
So,
und da ist er dann halt einfach sehr, sehr straight und baut eben nicht auf diesen Genie-Faktor in der Hoffnung, dass der eigentlich total außer Form geratene Superstar jetzt aber doch irgendwie einen Geistesblitz hat, um das Spiel zu entscheiden.
Ja, und da bin ich so bei ihm und das macht für mich komplett Sinn, denn, und das hat er auch gestern in der PK nochmal gesagt, ich muss auch als Trainer darauf achten, was kann ich vermittle ich den anderen Spielern mit meinen Personalentscheidungen.
Ja, genau.
Ja, so. Und es ist ja so ein bisschen so, wie wenn Ole Werner der Lehrer ist von der Schulklasse und du hast einen Hochbegabten, ja, der hochbegabte Nabi, ne, der ist genial und besser als alle, schlauer als alle anderen und könnte in Mathe alle anderen besser machen, ja. Aber er ist beleidigt, er tut nichts, er fällt aus, er ist krank, er ist lustlos, er hat keine Lust, die Aufgaben, er macht die anderen nicht besser auf dem Feld, er integriert sich nicht in die Gruppe.
Und bei der Arbeit legt er immer so den Arm über sein Blatt Papier, damit ja niemand abguckt.
Exakt, ja. macht sein eigenes Ding, weil er denkt, ich bin der Hochbegabte. So. Nur aus Sicht wie das in einer Mannschaft ankommen könnte. So, wenn der dann wiederkommt nach Verletzung, nachdem er sich wohl auch über Weihnachten geweigert hat, so PR-Termine zu machen, die jeder Spieler übernehmen muss und so, und er ja auch in der Mannschaft ja auch ein bisschen isoliert war dadurch, ja, muss ich ja als Lehrer dann oder als Trainer, kann ich ja nicht nur, weil der dann sagt, ich will jetzt aber spielen, sonst bin ich beleidigt, stoße ich ja allen anderen, die sich jeden Tag reinhängen im Training, stoße ich ja vor den Kopf, wenn ich jetzt sage, der, nur weil der den großen Namen hat und hochbegabt ist, wird der jetzt in die erste Reihe gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich weiß ich,
was du musst meinst. Ja immer auf die Gruppe, auf die Struktur und auf die Gruppendynamik achten. Ja, so. Und du musst ja vermitteln, warum hole ich den nicht ganz fitten Kater von der Tribüne und packe ihn in die Startelf, ja, und lass aber einen Skelly, der kommt, motiviert ist, sich reinhaut und um den Vertrag kämpft ab Sommer, und lass den dann dafür draußen.
Ja.
So, was für ein Signal sende ich da in die Mannschaft?
Ja.
Und das ist für mich wirklich ein Argument, wo ich sagen muss, gerade weil Werder halt über dieses Ubuntu, über das Team, über das Kollektiv funktioniert und erfolgreich war und sich ja auch diese Gruppe gefunden hat und es ja diesen Aufschwung gab, ja, in der Tabelle spielerisch von den Ergebnissen und so, muss ich da natürlich als Trainer dann extrem vorsichtig sein, wenn ich so eine radikale Veränderung mache, muss ich die auch nach innen begründen können. Weißt, was ich meine? Ja, weißt du.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich bin da auch in der Sache komplett bei dir. Ich glaube halt lediglich, das Selbstverständnis solcher Spieler, ja, speist sich leider Gottes aus der Tatsache, dass es über einen sehr langen Zeitraum und wahrscheinlich auch immer noch Trainer gab und gibt, die eben genau nicht so vorgehen wie Ole Werner.
Richtig.
Sondern die gerade in einer Mannschaft, die sich in einer Liga eher qualitativ im unteren Mittelfeld bewegt, in der individuellen Stärke, dass solche Spieler in so einem Team immer auch gepampert werden von vielen Trainern, ja, und dass eben genau das geschieht, was Naby Keita hier wahrscheinlich auch erwartet, nämlich, hey, ich bin besser hier als alle, ja, wenn ich gerade auslaufen kann. Ja, dann hast du mich gefälligst einzusetzen. Ist jetzt sehr überspitzt formuliert, ne?
Ja, völlig richtig, ja.
Aber sich in diesem Selbstverständnis zu bewegen, und das kommt halt eben daher, dass das durchaus auch in bei anderen Trainern vorgekommen ist und vielleicht auch in bestimmten Zeiten gang und gäbe war. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich in der Einschätzung komplett bei dir bin und es auch gut finde, dass hier ganz besonders auf die Dynamik im Team geachtet wird, weil ich glaube, dass das ehrlicherweise gerade und auch in den letzten Wochen der Faktor war, der uns von Mannschaften wie, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal so ins Unreine, aber so von Augsburg oder von Gladbach oder so unterschieden hat. Ja, Zusammenhalt, richtig, gute Stimmung und das unbedingte Leistungsprinzip und keine Ausnahmen für große Namen.
Ja, und auch der Glaube an die Spielidee,
ja,
ne, die ja auch bei Werder in der kompletten Mannschaft da ist. Ne, so, und die sich natürlich dann verändern würde, wenn du da eine neue Zentrale, ne, die halt nicht auf Ball klatschen und One Touch, sondern auf Ball schleppen aus ist. Ja, so. Lustigerweise, weißt du, wer eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, welches Team in der Bundesliga? Unser nächster Gegner. Ja. Union Berlin. Ne? Ähnliche Geschichte, deren Kater hieß Bonucci. Ne? Weltstar auch, ja. Geholt, hat nicht richtig reingepasst, war angeschlagen, war kränklich, war unzufrieden, war schlecht gelaunt und hat die komplette Mannschaftsstruktur von Union, die wovon sie gelebt haben, ja, ne, dieses Kollektiv unter Urs Fischer, ne, wir No Names vom dritte Liga bis zur Champions League, war komplett gestört, und auch das war ja ein Grund für den Absturz von Union, ne? Säulen wie Knoche und so, der da immer Abwehrchef war, war plötzlich draußen, ne? So, und kam Bonucci. So, mittlerweile ist der weg, missverstanden, und seitdem findet sich da auch das Team wieder und Union hat sich stabilisiert und so weiter. Eine ähnliche Geschichte, glaube ich, mit dem einzigen Unterschied, dass, wenn Naby ein bisschen einsichtig ist und merkt, ich bin hier, ne, ich muss mich hier in ein Team integrieren, ob ich will oder nicht. Und auch Ole jetzt muss jetzt natürlich auch, nachdem es dieses Gespräch gab und Kelter sich offenbar auch wieder mehr anstrengt und einbringt im Training und das verstanden hat, liegt es natürlich auch an Ole, ihm jetzt die Tür wieder aufzumachen. Das gehört natürlich auch dazu.
Ja, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, ich glaube im Übrigen, dass das das Unionsproblem ungleich größer ist als das Problem, das Werder hat und hatte. Ich glaube nämlich, dass die mit der Demission von
Fischer.
Von Fischer, genau, sich des Faktors entledigt haben, der dieses erfolgreiche Konstrukt gebaut hat. Ja, und ich glaube, dass die Tatsache, dass die ihren eingeschworenen Kader, wir sind zusammen hochgekommen und haben hier alle überrascht und haben als Kollektiv es geschafft, dieses Team in den internationalen Wettbewerb zu führen, dass sie das kaputt machen, indem sie jetzt sukzessive immer mehr Stars dazu gekauft haben. Also Gosens, ja. Toussaint, Volland, Bonucci, ja. Und dass Richtig. Sie damit halt eben ihr Alleinstellungsmerkmal und den Kit ihres Erfolges aushöhlen. Und ich bin mal gespannt, ob sie das mit einem Trainer wie Bielica, den ich ehrlicherweise nicht wirklich einschätzen kann, aber der offensichtlich auch am Anfang schon Probleme gehabt hat, eben genau diesen Spirit irgendwie wieder zu implementieren. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie sich aus dem Tief wirklich so nachhaltig wieder rausarbeiten, dass sie auch mittelfristig einen Kader, der ja mittlerweile auch echt Geld kostet, ja, weiter finanzieren können, wenn sie jetzt 2-3 Jahre am Stück wieder, sag ich jetzt mal, durchs Mittelfeld trotten. Weil der Befreiungsschlag ist in meinen Augen nach wie vor nicht erfolgt. Die sind ja immer noch irre am Struggeln. Ja.
Ja. Also sie haben sich jetzt da aus der Abstiegszone irgendwie befreit, ne? Sind hochgeklettert. Allerdings auch mit Beißen, Kratzen und Winning Ugly.
Ja.
Ne? Also die haben auch so 1-0, 1-1 und solche Bochum. Spiele dann. Genau, ne? Und ja, aber auch teilweise wie wir in der Zeit, als wir diese ganzen dreckigen Siege gesammelt haben, ne? Und haben sich darüber aber wieder stabilisiert und haben ein paar Punkte gesammelt, sind aus dem Gröbsten raus und versuchen jetzt so ein neues Teambuilding zu schaffen, haben jetzt allerdings wieder Neuzugänge im Winter, die wieder nicht passen, ja, und überhaupt nicht funktionieren, also da so. Okay, aber sie haben es im Prinzip gemacht, sie haben gemacht, was so Friedhelm Funkel-Style. Sie haben hinten die Abwehr dicht gekriegt. Ja, sie kriegen kaum noch Gegentore. Ja, und dann holst du zumindest mal 0-0 oder gewinnst mal 1-0, aber vorne ist auch mega ungefährlich. Ne? Mhm. Also nach vorne ist da überhaupt noch kein Plan und noch keine Durchschlagskraft im Moment. Und ist so ein bisschen wie Werder die letzten Wochen auch. Ne? Das ist hinten eigentlich einigermaßen stabil. War, aber der Preis dafür natürlich dann, Hashtag Balance, der Preis für hinten sicher ist halt vorne ungefährlich dann.
Ja.
Ne? So, und da steckt Union halt auch gerade. Und klar, hast du recht. Also der Fall von Union Berlin und die Aufgaben, die vor sich haben, sind ungleich größer und die Probleme keine Frage. Ne? Trotzdem fand ich, ist jetzt nicht ganz falsch, diese Bonucci-Cater-Dings. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Du setzt da einen Wels da rein und es ist, als würde da ein Raumschiff landen
auf
dem Trainingsplatz.
Ja, da bin ich total bei dir. Also komplett. Ne? Das Ding ist halt, und ich nehme mich auch ausdrücklich nicht aus der Reihe der Werder-Fans, die, wenn sie dann irgendwie 70 Minuten frustrierende Fehlpässe und fehlende Durchschlagskraft in der Werder-Offensive im Stadion irgendwie beobachten, dann zähle ich mich ausdrücklich auch zu den Leuten, wo ich am liebsten irgendwie in Richtung Trainerbank brüllen würde, ey, jetzt bring doch einfach mal Kater und guck, was passiert. Ja. Aber da muss ich dann auch sagen, ja, die Argumentation von Ole Werner diesbezüglich ist dann auch in sich schlüssig, konsequent und nachvollziehbar. Fertig.
Ja, also klar, ich hätte es mir auch anders gewünscht und wie gesagt, ich war der größte Ketamin-Junkie. Ich bin ne, und ja auch vor Wochen noch. Da, jetzt kommt sein Spiel, kein Geburtstag.
Ja, genau. So. Würde so, ich mich klar, jetzt fürs Union-Spiel auch wieder von mir aus so sagen.
Ja.
Der kommt bestimmt für Schmied in die Startelf.
Ja, darüber reden wir gleich noch.
Genau. Ja, aber Union kommt jetzt, guck mal, Union kommt jetzt, okay, kommt jetzt aus 2 Niederlagen, 0-4 Tore. Ja, gegen Dortmund, ja, gegen Stuttgart. Aber breite Brust ist halt auch anders. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie 2 Spiele lang kein Tor gemacht hast und 4 Tore gefangen hast, Ist jetzt dein Selbstverständnis für das Heimspiel gegen Werder Bremen nicht erstmal, wir überrennen die, machen 3 Tore in den ersten 15 Minuten und schaukeln das Ding dann über die restlichen 75 nach Hause?
Ja, genau. Und im Prinzip stehen sich da zwei ähnliche Teams, ja, was die Verfassung angeht, gegenüber, weil wir werden jetzt auch nicht das Team sein, das da jetzt auswärts sagt, komm und jetzt spielen wir sie an die Wand lassen uns nicht auskontern. Also das könnte ein ganz, ganz grausames Spiel
werden. Ja, ich glaube auch.
Befürchte ich.
Gucken wir Konferenz einfach.
Nein.
Aber wir gucken das. Ich kriege übrigens auch schon wieder, muss ich jetzt mal eben so nebenher einwerfen, kriege schon wieder Pickel, wenn ich an die vermutete Aufstellung des Kickers gucke, ne, von Werder. Also da ist ja, also das würde mich, also wenn das so käme, das würde mich wirklich sehr, sehr stark wundern. Aber gucken wir ja gleich nochmal drauf.
Lass uns noch einmal das Thema Cater abschließen. Unter dem Folgentitel unten durch, sagen wir noch nicht ganz unten durch. Ja, also eine Resthoffnung gibt es noch, dass beide Seiten jetzt aus ihrer Wuthöhle kommen. Ja, und vielleicht das ja doch noch zu einer Erfolgsgeschichte machen. Das Gute ist ja, und nicht nur bezogen auf unsere ganzen verletzten Verteidiger, die Länderspielpause kommt. Und das ist ja auch dann für Cater die Option, den Fitnessrückstand, den es da ja anscheinend noch gibt, da sind sich ja wohl scheinbar alle einig, ja, den aufzuholen und dann vielleicht wirklich dichter an die Mannschaft ranzurücken. Ja, und dann auch wieder eine Alternative zu sein, weil man auf dem Level ist und nicht nur, weil man so heißt.
Ich habe jetzt gelesen, dass er auch ausdrücklich nicht zur Nationalmannschaft fährt in der Länderspielpause, sondern in Bremen bleibt. Ich glaube allerdings auch, dass, und da weiß ich halt nicht, wie, wir haben mal darüber gesprochen, dass Werner ja ehrlicherweise auch als sehr, sehr junger Trainer im Profigeschäft ist noch nicht, oder diese Erfahrung noch nicht hat sammeln können mit so Ausnahmespielern, mit so Lichtgestalten, ja. Und ist möglicherweise auch im Umgang eine etwas andere Ansprache, einen etwas anderen Umgang mit solchen Spielern braucht. Ich könnte mir im Übrigen vorstellen, dass du jetzt gerade nach dieser Situation, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, dass Cater schon aber auch ein Signal braucht. Ja, dass man irgendwie so mehr oder weniger jetzt alles auf Null gesetzt hat, das wäre für mich dann irgendwie wenigstens mal wieder eine Einwechslung. Die wird mutmaßlich nicht kommen, wenn Werder 2-1 hinten liegt. Ja. Deswegen wäre es, glaube ich, irre wichtig, irgendwie mal in der 80. 2-0 zu führen, um ihn mal wieder reinzuwerfen. So.
Also ich denke auch, dass eine Einwechslung echt ein gutes Zeichen wäre. Ja, genau. Ne? Ja. Nur ich warne davor. Ich meine, das ist das. Spieler nicht funktionieren und auch manchmal sich ein bisschen dievenmäßig verhalten, und ich glaube, das kann man hier in dem Zusammenhang schon sagen, ja, dass sowas nicht funktioniert, ist ja nicht immer die Schuld des Trainers, sondern man muss ja auch ein bisschen Eigenverantwortung, ich meine, das ist ja nun kein 17-jähriger Schnösel-Überflieger, sondern das ist ein 29-jähriger Profi, der ist Volksheld in seinem Heimatland, der ist Kapitän, der hat die Champions League gewonnen und so weiter. Da finde ich, zu sagen, der Verein macht das falsch oder die, warum mögen ihn die Mitspieler nicht, nee, da muss man dann halt auch als Naby Keita muss man dann halt auch sich mal ein bisschen erden und sagen, okay, vielleicht ist die Voraussetzung schon körperlich das Level zu haben, das alle anderen haben. Und da kann ich mich dann auch nicht beleidigen, weil es ist ja auch eine Respektlosigkeit gegenüber deinen Mannschaftskollegen.
Ja, aber Fingerspitzengefühl ist hier der Schlüssel, weißt du? Also ich bin komplett bei dir. Deswegen sage ich auch, ich würde das, also Ole, ich würde auch von Ole Werner nie verlangen, liegt 2-1 hinten und bring Naby Keita, damit er das Spiel dreht, ja. Aber genau das, was ich gerade meinte, wenn es mal eine Situation gibt, wo sie 2-0 führen und wir haben irgendwie die 80. Ja, das ist der Moment, wo du ein Zeichen setzen kannst. Ja. Um so einem Spieler zu signalisieren, pass auf, die Tür ist nicht komplett zu.
Richtig.
Ja, hau dich rein, hier hast du 10 Minuten. Ja. Ich erinnere nur daran, ich weiß noch, als der, war das gegen Köln? Es war gegen Köln im Hinspiel. Ja, da haben wir, waren wir da zusammen da? Nee, ich glaube, da warst du, da haben wir danach nur drüber gesprochen. Da kam er rein und sofort hat sich das Spiel verändert. Der hat, glaube ich, eine Viertelstunde gespielt oder so. Und hat eine große Torchance gehabt. Er kam bei einer 2-0-Führung, also zum klassischen Zeitpunkt. Hat eine riesige Torchance gehabt, wo wir noch dachten, ey, da hätte er fast das Ding noch gemacht, das wäre perfekt gewesen. Das war, glaube ich, in einem Spiel, wo Ndjinma sein erstes Tor gemacht hat. Und wir dachten, das wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen gewesen, wenn er da, wenn Keita da auch noch getroffen hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass er dieses Signal braucht. Das Signal wird er nur bekommen, wenn wir mal in einer Situation wirklich komfortabel führen sollten.
Meinst du, da wollte ich eben schon einhaken, musst du ihm nicht dieses Zeichen geben, egal wie es steht? Auch wenn du zurückliegst, musst du nicht dieses Zeichen an den Spieler geben dafür, dass du siehst, okay, du hast dich jetzt angestrengt, du bist wieder da, du hast gut trainiert diese Woche.
Ja, wenn dem
dafür
so
wirst du belohnt. Ja. Ich finde, das muss man gar nicht von dem Ergebnis abhängig machen, wie es dann in dem Spiel steht gerade.
Ja, also wenn er sich empfiehlt, dann kannst du ihn gerne auch früher bringen. Aber es geht ja gerade darum, dass wir sagen, ne, Ole Werner hat sich in den letzten Wochen immer darüber beschwert, dass er halt nicht in den richtigen Tritt kommt. Ja, er fehlt immer wieder beim Training und so. Wenn du ihm jetzt in dieser Situation das Signal senden willst, pass mal auf, die Tür ist nicht zu, häng dich weiter rein, dann hast du auch wieder eine Chance zu spielen, dann würde ich es jetzt machen an einem Punkt, wo sie führen. Wenn du aber sagst, ey, pass auf, du hast die letzte Woche echt stark trainiert, du bist nah dran, Junge, ja, dann natürlich, wenn du ihn leistungstechnisch da siehst, dann bring ihn als 12. Mann in der 73. und sag ihm, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi.
Ja? Exakt.
Bin ich zu 100% bei dir.
Ne, und zeig auch der Mannschaft, ne, den anderen im Team, dass er wieder dazugehört, ne, dass du ihn wieder einbaust, so, weil gerade wenn du in Spielmacherposition bist wie Keita, dann bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass deine Mitspieler auch mit dir spielen wollen und sich auf das einlassen wollen, ne, was du da als Regisseur dann, wie du da die Fäden ziehst. Das heißt, wenn ich den Nabi nicht mag als Mitspieler, weil ich das irgendwie doof finde, dass der spielt und der Skelly dafür draußen sitzt, dann sage ich halt, ja gut, dann laufe ich jetzt halt nicht die Linie runter, dann kann er mich auch nicht anspielen. Ja. So, also ich muss ja auf das große Ganze achten, auf die Gruppe achten, ne? Aber ich sehe es genau wie du und ich denke auch, da ist Ole jetzt auch gefordert, wenn das wirklich stimmt, was die Werder-Verantwortlichen sagen, dass Nabi jetzt das Zeichen sendet, das Signal gibt, okay, ich habe mich wieder beruhigt, ich will jetzt wieder. Mhm. Ja. Wenn das so ist, und das sagen ja die Werder-Verantwortlichen, dann muss ich auch sagen, bin ich bei dir, ist jetzt Ole gefordert, auch zu sagen, okay, Digga, ich sehe es.
Ja, genau.
Auch wenn du erst bei 85% bist, ich sehe es trotzdem und ich will dir helfen. Und da muss er dann auch über seinen Schatten springen, wenn der überhaupt da war, weiß man nicht, schwer zu sagen, aber ich weiß, was du meinst und es ist jetzt, es müssen jetzt beide Seiten.
Und ganz kurz nur abschließend, weil da bin ich zu 100% bei dir, ne? Im Übrigen, finde ich, kann man andersrum die Argumentation auch führen, die Spieler, die dann von Ole Werner regelmäßig reingeworfen werden, ob der Trainingsleistungen über die Woche hinweg, also ich gucke jetzt mal auf Kovnatski oder so, das sind Leute, die nach ihrer Einwechslung andersherum auch keine Bäume ausgerissen haben.
Ja? Richtig.
Also deswegen findest du da sicherlich irgendwo auch den Ansatz für eine Ja-Aber-Argumentation, wenn du Keita da mal bringen solltest. Es muss ja nicht als 12. Mann sein. Bring ihn als 13. oder 14. Ja. Aber du hast da sicherlich einen gewissen Spielraum, das daraus irgendwie aber etwas abzuleiten, was man zwangsläufig tun muss. Nein, aber guck halt, wie das Spiel läuft, guck, wie es passen würde und schließ nicht kategorisch aus, dass er kommen könnte, wenn die Situation es irgendwie zulässt.
Genau, richtig. Bin ich komplett bei dir und auch da bist du dann natürlich als Trainer wieder für die ganze Gruppe. Du musst natürlich auch überlegen, klar, Nabi braucht dieses Zeichen, aber auf der anderen Seite, Kovnatski braucht Minuten. Ja. Ist wichtig, dass der endlich in der Bundesliga ankommt. Ja. Ne? Ein Typ wie De Mann, der seinen Stammplatz verloren hat an Agu, den musst du auch regelmäßig einwechseln, damit der nicht völlig frustriert denkt, er hat den Anschluss verloren und er ist komplett raus. Ja. Ein Typ wie Nick Woltemade, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, damit er diese Räume im Zehnerraumbereich, ne, damit er besser in die Automatismen, braucht er auch Minuten. Ne?
Und damit er nicht eines der fünf Angebote annimmt. Und damit er nicht eines der fünf Angebote annimmt, die ihm auf dem Tisch liegen.
So, genau. Ja. Ne? Dann hast du hinten immer noch das Risiko, dass sich Niklas Stark verletzt, also eine Auswechslung immer weg. Ja, so, ja, und dann bist du schon bei vier und dann hast du noch nicht mal Skelly, ja, ne? Und auch noch nicht Leo Bittencourt und auch so. Ne? Das meine ich, auch das gilt es ja zu bedenken, dass du ja, sag ich mal, Betreuungsjob als Trainer für viele Profis hast, wo du halt genau dann halt auch die Spielzeiten abwägen musst. Ne? Und ja, wie gesagt, das Argument, warum soll ich einen Skelly draußen lassen, wenn der sich aufdrängt im Training, ja, ja, kann man schwer was gegen sagen.
Ja, ja, schon klar. Bin ich auch bei dir.
Jetzt am Samstagmorgen bei Union fehlt uns Romano Schmid gelb gesperrt.
Genau, richtig.
So.
Und das heißt, ja, natürlich Niklas Stark jetzt auch mit seiner Verletzung wieder ein paar Wochen raus. Mal gucken, wie lange das dauert.
Ja.
Geht wieder stark in Richtung Rumpfabwehr, wobei Milos jetzt unter der Woche ja nochmal gesagt hat, ich bin fit, ich kann spielen, ich bin wieder da.
Ja, der ja auch reinkam, ja, der glaube ich relativ wichtig ist. Wollen wir dann schon mal gucken auf,
ja, sehr gerne,
auf Union?
Ja,
ja, ne? Ja, im Prinzip stellt sich die Abwehr ja mit Jung und Veljkovic ist klar. Und dann ist halt die Frage, spielst du mit dem Libero Christian Groß oder spielst du mit Malatini und Veljkovic in der Mitte?
Aber die Frage stellt sich doch nicht, oder? Also also Werner wird doch auf Veljkovic Malatini bauen. Oder?
Gehe ich auch. Von Veljkovic in der Mitte.
Genau.
Malatini und Jung. Ja.
Oder? Also, das würde mich stark wundern, wenn er Malatini rausnimmt, der ja gegen Sancho nicht gut ausgesehen hat in der Szene, aber ja kein Katastrophenspiel gemacht hat gegen Dortmund.
Nö, fand ich auch nicht.
Und deswegen, also warum ihn jetzt bestrafen? Ich finde, unter den gegebenen Umständen macht der seinen Job momentan so gut.
Finde ich auch.
Deswegen, also den würde ich drin lassen und deswegen wundere ich mich auch, der Kicker sieht auch eher Groß anstatt Malatini. Aber ich würde es so machen, wie du gerade gesagt hast, Veljkovic in der Mitte und dann mit Jung und Malatini auf den äußeren Innenverteidigerpositionen.
Sehe ich auch eher so. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit Union einen Gegner, der nach vorne überhaupt kein Tempo hat. Ja, ja, also weil die im Prinzip, ja, null torgefährlich waren jetzt in den letzten Wochen und auch noch keine so richtige Spielidee haben und auch mit so Behrens und Geraldo Becker wie früher hoch und weit auf Behrens und der legt ihn ab und Geraldo Becker rennt durch. Das gibt's ja alles nicht mehr, ja, diese Spielzüge. Insofern, wenn man sich überlegt, dass der Ball vielleicht gar nicht so oft bei uns ist und wir gar nicht in diese Laufduelle kommen, wie gegen Hoffenheim und Dortmund, könnte es natürlich auch eine Überlegung sein, auf Ballkontrolle zu setzen mit Groß in der Mitte. Ja, könnte man überlegen, aber ich bin bei dir. Ich denke auch, Veljkovic kommt für stark in die Mitte und Malatini wird wieder starten.
Okay.
Sehe ich auch,
ja,
so.
Ja, glaube ich auch.
Davor, denke ich auch, sehe ich kaum Gründe für Veränderung, Weiser, Linen, Agu.
Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt.
Romano fehlt. Mhm. Jens Dale hat mich auch nicht überzeugt die letzten Wochen, muss ich sagen. War auch eher formschwach, wird aber trotzdem spielen.
Darf ich auch?
Und ich glaube an Leo Bittencourt. Auf der 8.
Mhm.
Bei Union. Und Dux Chinma vorne.
Okay, ich einfach nur, um es anders zu machen, sage, dass Skelly spielt.
Für Bittencourt?
Ja. Ich glaube, dass Skelly spielt für Bittencourt oder Woltemade.
Woltemade eine Option natürlich, denn wenn du auf das System guckst, Union und Werder, ist das wirklich gespiegelt.
Mhm.
Ne? Also die spielen auch Dreierabwehrkette, davor so eine Dreierreihe mit den Außen, Gosens und Juranovic, ja, ne, bei Union,
ja.
Khedira in der Mitte und dann zwei Achter und zwei Stürmer. Also ja, das ist komplett gespiegelt. Frage ist, ob es vielleicht eine taktische Variante wäre, wenn wir mit dem 3-4-3 auflaufen, ja, sprich mit Woltemade, Duxch und Jinma.
Mhm. Glaube ich nicht. Ich glaube, also ich glaube, dass das für eine Startelf eine Option wäre, wenn du in einem anderen Selbstverständnis unterwegs bist. Ja. Aber Werder ist ja momentan auch eher so im Stop the Bleeding Modus. Deswegen glaube ich, dass er es eher erstmal ohne Woltemade probieren wird und stattdessen mit Alvero möglicherweise erstmal noch eine zusätzliche defensive Option auf der 8 stellt.
Wäre dann natürlich ein sehr defensives Mittelfeld, ne? Mit Lennon, Alvero und Steyr.
Naja, aber Steyr ist ja jemand, der diesen offensiveren Achterpart auch gut kann, ne? Also wenn du ihm wirklich den Freiraum lässt, das zu tun, was er in der letzten Saison ja viel häufiger gespielt hat, nämlich diesen Box-to-Box-Achter. Weil du mit Alvero einen Spielertyp hast, der dann die Rolle spielt, die Steyr in den letzten Monaten immer gespielt hat. Könnte das gehen? Also keine Ahnung, wie Werner das deutet, aber das wäre, glaube ich, mein. Also ich würde es, glaube ich, erstmal mit Alvero versuchen.
Dritte Option, Naby Keita.
Ja, alleine der Glaube fehlt mir. Aber also das wäre für mich, so er das Level hätte, eine absolut versuchenswerte Version. Aber gemessen an dem Verlauf der letzten Wochen glaube ich das nicht. Also.
Nee, aber ich glaube, eine Einwechslung ist durchaus möglich und durchaus realistisch.
Ja.
Auch wie gesagt, aus diesen pädagogischen Gründen, über die wir eben geschnackt haben. Aber auch, weil es sonst personell auch eng werden kann.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wir haben dann ja, also wenn Alvero wirklich spielen sollte, jetzt mal gesetzt den Fall, dann hätten wir in der Tat für diese Position dann auch nur noch Keita auf der Bank.
Richtig. Ja. Richtig. Ja, spannend. Ja, also spannend. Was ist dein Tipp? Also ich kann ganz schwer einschätzen. Das kann ein ganz furchtbares Fußballspiel werden.
Das kann wirklich ganz furchtbar werden, das glaube ich auch. Und ich glaube, gewinnen werden wir es nicht. Ich sag 2-1 Union.
Echt?
Mhm.
Wer soll denn da, Hollerbach soll, trifft für die, oder was? Oder wer soll denn da die Tore? Gefährlichster Torschütze bei Union, Gosens, der linke Verteidiger. Ja. Das sagt auch vieles aus über den Sturm.
Was tippst du denn?
Volland, Hollerbach. Ich glaube nicht, dass wir da verlieren. Ich bin mutig. Ich sage, wir gewinnen 2-1.
Yes, Junge, so mag ich dich.
Ja, und weißt du warum? Weil beide sind am Struggeln und beide sind limitiert und beide stehen zwar defensiv, so haben wir drüber gesprochen. Mhm. Aber weißt du, das ist ein Zwischen-den-Ohren-Spiel.
Ja.
Und ich glaube, Union, die haben sich da jetzt rausgekämpft mit Kackfußball, aber sind so, ne, und ich glaube, die wollen jetzt wirklich vor der Länderspielpause so, und jetzt hauen wir Bremen weg und dann ist erstmal alles gut und ne, das wird so der Höhepunkt unserer unserer Befreiungswochen aus dem Tabellenkeller. Und ich glaube, dass die
überpacen.
Ja, und dass die uns Räume öffnen und ich glaube, dass wir da in Führung gehen können. Und wenn wir da in Führung gehen, dann
gewinnen wir's.
Haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.
Ja, okay. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Freund.
Und ich mache noch einen Call, Duxch wird treffen.
Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ich sage, Naby Keita trifft. Ich gebe nicht auf. damit hätten wir zumindest das nächste Wochenende einmal abgedeckt. Nun werfen wir aber auch große Ereignisse ihre Schatten voraus, nicht wahr?
Ja, aber das machen wir jetzt ganz kurz, weil ich muss nämlich gleich los und wir machen Anfang nächster Woche bitte noch eine Folge und dann erzählen wir das noch mal ganz ausführlich. Doppelpazzo, 23.03. Länderspielpause nächsten Samstag im Froggies nimmt Gestalt an. Ja, mehrere Scheichinnen und Scheichs haben sich bei uns gemeldet, wollen dabei sein. Es wird wohl auf eine kleine Verlosung hinauslaufen. Wir haben so zwischen 5 und 10, beziehungsweise zwischen 10 und 20, so gucken roundabout Plätze und ja, Jan und ich sind wahnsinnig aufgeregt. Wir haben uns Technik besorgt und machen machen schon kleine wilde Pläne und sind am Vorbereiten und blasen Luftballons auf, sag ich mal, und verteilen die Luftschlangen und stellen das Bier kalt. Und Anfang nächster Woche nochmal mehr, wer dabei sein möchte. 23. März in Hamburg. Wer uns unterstützt mit einer Spende oder mit einem Monatsbeitrag, kann dabei sein.
Alle Details dazu auf unseren Social Media Profilen, auf der Homepage bei Podigy vom Worum Podcast oder in den Folgenfäden im Worum.org. Und für alle, die nicht dabei sein können oder nicht ausgelost werden, zur Beruhigung, wir werden das Ganze selbstverständlich auch mitschneiden. Das Ganze wird dann auch regulär als Folge veröffentlicht im Nachgange der Veranstaltung, ne?
Jawohl, Worum Podcast außer Haus.
Jawohl, so soll es sein. Und jetzt haben wir Freitag, jetzt haben wir noch, ich gucke gerade mal auf meine App, ja, so ein bisschen mehr als 25 Stunden noch zum Spiel bei Union Berlin. Wir drücken die Daumen, dass Werder da ganz entsprechend der Voraussage von Herrn Kuhlmann 3 Punkte holt. Das wäre doch sehr zu wünschen und dann fällt uns die Folge am Montag auch noch leichter als ohnehin schon. Mein Süßen, es war mir wieder eine große Freude, mit dir aufzunehmen. Komm noch gut durch den Freitag. Ihr kommt gut ins Wochenende, bitte. Und dann hören wir uns Anfang der Woche wieder. Ich freue mal drauf.
Jawohl, schönes Wochenende, gutes Spiel. Und dann hören wir uns ein bisschen schneller wieder. Ich glaube, ich möchte Montag spätestens, mein Lieber.
Geht das? Das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, sonst unten durch, ne?
Ja, also, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.